Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spektakulären Gast. Er ist eine deutsche Börsenlegende, eigentlich muss ich ihn gar nicht mehr vorstellen. Er ist immer noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
Ich grüße dich, Mario. Grüße auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, Mario, wenn du sagst Börsenlegende, wirst du ja damit nur kaschieren, dass ich alt bin. Ne? Aber lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja, ja, das lassen wir jetzt einmal so stehen, Leute. Und wenn ihr das feiert, den jungen Mann, dann gerne einen Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Robert, ich habe mal wieder, bei dir macht das immer so Spaß, ein paar Sachen vorbereitet, ein paar Thesen bzw. Fragen. Ja oder nein? Legen wir los?
Ja.
Waren die 50 Basispunkte in den USA Zinssenkung? War das richtig?
Ja.
Schafft der DAX die 20.000 Punkte noch bis Jahresende?
Möglich.
Kommt China nochmal in Schwung?
Nein.
In absehbarer Zeit?
Nein? Nein,
okay, das ist spannend. Stolpert Trump jetzt doch noch gewaltig?
Könnte sein.
Steigt Gold weiter?
Ja.
Ist Volkswagen am Ende?
Die Regierung muss mehr tun.
Sehr gute Vorlage. Hält die Ampel bis zum Ende durch?
Leider.
Leider. Da haben wir schon sehr schöne Vorlagen. Robert, vorab, was ist gerade deine stärkste Überzeugung? Bist du bullish? Gibt es was, wo du gerade sagst, da bin ich mir sicher, da bin ich überzeugt davon?
Ja, ich bin bullish, weil die Gesamtgemengelage auch bullish ist. Also wir haben jetzt die erste Zinssenkung gehabt in Amerika. 50 Basispunkte ist ja schon mal sehr epochal. Es kommen aber weitere nochmal 50 Basispunkte in diesem Jahr, im nächsten Jahr 100, im übernächsten Jahr 50 Basispunkte, da ist sogar noch mehr drin, wenn die Konjunktur dann doch schlechter laufen sollte. Das hilft dem Aktienmarkt, machen wir uns nichts vor. Dann gleichzeitig aber auch verbunden ist natürlich die bessere Weltkonjunktur, weil ja auch andere Notenbanken die Zinsen senken, weil die Wirtschaft angeschoben wird, man kann sich leichter refinanzieren. Das kommt natürlich dann der zweiten Reihe, dritten Reihe der Aktienmärkte Amerika und bei uns auch bei den European Small and Mid-Caps zugute, die ja immer noch günstig sind, aber die von der Weltkultur dann noch profitieren. Das heißt, der Aktienmarkt wird breiter und das ist natürlich sehr schön, ohne die Hightech-Werte jetzt hier zu vergessen, aber er wird breiter. Wir haben nicht nur eben dann diese sieben Werte, ja, etwas mehr oder weniger, die laufen, sondern der Markt wird breiter. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich denke, dass die Jahresendrally kommt, beziehungsweise ja schon läuft.
Jetzt gibt es ja viele Skeptiker, die haben natürlich gleich mal geguckt, was ist da passiert in den letzten Jahren, besser gesagt Jahrzehnten, wenn es 50 Basispunkte geworden sind. Und das ist tatsächlich eigentlich immer passiert, wenn es nicht so gut lief, zum Beispiel 2007, 2001 oder im Corona-Crash. Da kann man natürlich sagen, gut, da war schon was passiert, da wurde schon Porzellan vielleicht davor zerschlagen, ist vielleicht ein schwieriger Vergleich trotzdem. Viele haben ja gesagt, diese 50 Basispunkte sind vielleicht schon ein Paniksignal, beziehungsweise die Fed weiß, dass sie hinten dran ist, dass die Konjunktur vielleicht schon ein bisschen in der Grube ist. Siehst du das gar nicht negativ?
Also der Markt ist dann negativ gelaufen, wenn diese Zinssenkungsrunde, die begonnen wurde, dann historisch nicht verhindern konnte, dass eine Rezession kommt. Aber weil eben ja hier der gute Jerome ja 50 Basispunkte gemacht hat und auch gesagt, dass er weitermacht, will er genau das verhindern. Und er hat natürlich einen Trumpf dann trotzdem im Ärmel. Die Konjunktur wäre schon in Rezession, würden nicht diese massiven Ausgabeprogramme des Staates dann lanciert werden. Aber das hält natürlich das Ganze dann auf. Und der Dienstleistungssektor ist zwar nicht hausianermäßig, aber er ist stabil. Die Industrie ist gerade, die ist sehr schlecht dran, aber insgesamt spricht das dafür, dass man jetzt dieses Soft Landing dann hat. Und so kann man es auch so verkaufen. Diese Zinssenkung, jetzt 50 Basispunkte, ist eher die Versicherung, dass auch so bleibt. Und von daher bin ich auf der positiven Ebene, wohl wissend, dass es auch Phasen gegeben hat, wo eben Zinssenkungen ja bewiesen haben, hier ist was im Argen. Aber ich bin jetzt auf der anderen Seite der Macht.
Also du glaubst nicht an die Rezession. Es kam eine spannende Frage vorab von einem Zuschauer, der gemeint hat, frag doch den.
Ich glaube, das Soft Landing, ja, aber wenn das, ja? Aber wenn trotzdem, ich meine, man kann sich natürlich irren, aber wenn eine rezessive Tendenz kommt, dann wird die US-Notenbank nachlegen. Das wird sie dann relativ zügig machen. Das heißt, sie macht aus 25er Basispunkte Schritte, dann 50 Basispunkte Schritte, um das schnell zu drehen. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen, jetzt eine Rezession. Dann sind wir zwar inflationsmäßig auf der sicheren Seite, aber wir haben die berühmte Ming-Phase dann trotzdem zerschlagen.
Die Frage, Zusatz zu der Frage vom Zuschauer, der meinte, wie kann das denn sein, dass die ganzen Rezessionsindikatoren falsch liegen? Diese berühmte SARM-Rule, da gibt es ja sehr, sehr viele. Dann natürlich invertierte Zinskurve und Co., die Arbeitslosigkeit, die dann über eine gewisse Marke gestiegen ist. Da gibt es ja noch und nöcher Sachen, die Alarm schlagen, schon länger natürlich. Aber wie können die denn alle falsch liegen dieses Mal?
Ich kann für jede Meinung die entsprechenden Analyseinstrumente raussuchen. Das ist gar keine Schwierigkeit, also überhaupt nicht böse gemeint von mir. Ich argumentiere aber eben mit dem Argument der massiven staatlichen Neuverschuldung, womit ja auch die Reindustrialisierung Amerikas aufgebaut wird. Das wäre jetzt ein Sonderfaktor. Ja, ich weiß, es wird einige sagen, diesmal ist alles anders, das ist nie aufgegangen, aber jetzt damit auszugehen, dass die Rezession kommen muss, ist überhaupt nicht gesagt. Natürlich kann ich mich irren, ich bin aber nicht im Lager derjenigen, die sagen, es wird soweit kommen, deswegen nochmal die 50 Basispunkte, die dagegen geschlagen haben. Aber selbst wenn es so käme, tun wir doch mal so. Mehr Zinssenkungen, wieder stärkere Liquiditätsausstattung, weltweit stärkere Zinssenkungen. Warum sollte das dem Aktienmarkt denn wehtun? Denn eine Lektion, Mario, die haben wir doch seit 2008 gelernt. Das billige Geld ist im Endeffekt wichtiger für die Märkte als eine Konjunktur, die stabil ist.
Dann kommt jetzt noch ein Bärenargument. Jetzt bearbeite ich dich richtig mal heute in der Bärenposition. Mir fällt das immer gar nicht so leicht, weil ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja auch ein naiver Dauerbulle, wie ich gerne genannt werde. Du hast gerade gesagt, die Schulden, die sind verdammt hoch, auch in den USA, steigen immer weiter, steigen wahrscheinlich auch zu den USA, kommen wir gleich noch zu Frau Harris und Herrn Trump, steigen wahrscheinlich, egal wer da gewinnt, weiter. Und die Zinsen fallen. Also droht da nicht dann doch wieder die Inflation zurückzukommen? Ich will jetzt nicht wieder mit den 70er Jahren anfangen, aber wäre das dann der Gamechanger, wäre das dann der Stecker, der gezogen wird, wenn die Inflation wieder anzieht?
Also Jerome Powell kommt es ja nun mal nicht raus. Er hat jetzt eine starke Zinssenkung gemacht, obwohl ja die Inflation noch eher zu hoch ist, ja. Wenn die Inflation jetzt wiederkommt, du hast jetzt den Wahlkampf angesprochen, wenn Donald Trump Präsident werden sollte, dennoch, wo die Umfragen im Augenblick dagegen deuten, dann gibt es vielleicht mehr Inflation. Aber dann im nächsten Jahr zu sagen, jetzt hören wir auf mit Zinssenkungen, dann ist ja immer noch die Konjunktur in einer Lage, wo sie Unterstützung braucht. Ja, das ist auch ganz klar. Und ich sage an dieser Stelle auch immer wieder, eine US-Notenbank ist ja in letzter Konsequenz auch immer staatstragend unterwegs gewesen. Also im Zweifel für den Angestellten, im Zweifel für, ich sag, darf es als Rheinländer sagen, alles für den Dackel, alles für den Club, ja, dass man im Endeffekt dann sagt, wir müssen die Konjunktur steigern. Er hat jetzt die Inflation etwas links liegen lassen. Er guckt da jetzt nicht mehr so stark drauf mit dem Argument, naja, die würde ja sowieso runterkommen, wenn die Konjunktur jetzt nicht so berauschend läuft. Also von daher, ich bleibe im Bullenlager.
Lass uns doch gleich über Trump sprechen, wenn wir schon ihn gerade genannt haben. Du glaubst jetzt, dass er doch stolpert. Du warst ja eigentlich eher Anfang des Jahres, da sah es ja auch besser für ihn aus. Gut, da hatte er natürlich auch noch einen anderen Gegner, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Du würdest jetzt eher auf Harris setzen. wenn ich das richtig verstehe, oder wie siehst du die
Also,
Lage gerade?
wir haben 5, 6 Swing States, da wissen wir, da entscheidet sich das Ganze. Aber natürlich macht Frau Harrison eine bessere Figur als Joe Biden. Sie beißt eben auf und daher will ja auch Trump keine zweite Auseinandersetzung haben im Fernsehen. Ja, er wird sich dann vielleicht darauf zurückziehen, dass er Katzen und Hunde vor Einwanderern schützt. Ich weiß es nicht, aber er macht sich damit natürlich auch sehr lächerlich. Dennoch ist ja überhaupt nicht ausgeschlossen, aber im Augenblick würde man sagen, hat vielleicht Frau Harris die berühmte Nase vorn, weil auch ihr Programm zumindest entschärft ist. Also es kommt jetzt kein Programm mit dramatischen Steuererhöhungen für besser verdienen. Sie hat das zwar im Programm, aber nicht so dramatisch. Außerdem wissen wir natürlich auch, es gibt da keine Revolution, dass eine Partei durchregieren kann. Man braucht also immer noch das Parlament, die zwei Häuser des Parlaments in Amerika, und die werden ja gerade auch in Haushaltsfreisteuerfragen Fragen herangezogen werden müssen. Also die Angst habe ich da nicht, dass das jetzt ein Schreckgespenst ist. Natürlich gibt es auch diejenigen, ich habe ja Freunde in Amerika, die natürlich in Florida sind Republikaner, die haben immer gesagt, wer aus Kalifornien kommt, ja, ich zitiere, aus diesem Land of Fools and Nuts, das kann nichts werden, alle woke, alle linksradikal und wollen die Steuern erhöhen und machen jede Wirtschaft kaputt. Während die Demokraten das natürlich anders umdrehen und den Republikanern auch einiges Böses dann in die Schuhe schieben. Also der Wahlkampf ist schmutzig, aber ich denke, egal wer es dann wird, es wird einigermaßen trotzdem stabil werden und beide Lager, egal wer gewinnt, wird natürlich die Reindustrialisierung Amerikas vornehmen. Aber nochmal, im Augenblick, wenn ich heute entscheiden müsste, würde ich denken, es wird dann doch Frau Harris wählen. Aber das kann jetzt auch nach dem versuchten Attentat wieder etwas anders laufen. Das ist also zu eng, um das in letzter Konsequenz dann sagen zu können. Aber du hast vollkommen recht, als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hätte ich ganz klar gesagt, habe ich ganz klar gesagt, es wird Trump, weil einfach im Vergleich zu Biden eher die besseren Karten hat. Aber jetzt ist die Gemengelage etwas anders.
Wäre es besser für die Börse? Viele sagen ja mittlerweile, ist eigentlich gehüpft wie gesprungen. Unterm Strich
Also
wird es
von der Legende
nicht so ein
her,
großer Unterschied.
ja, von der reinen Ideologie her ist es, wäre es ja Trump, wäre es die Republikaner, aber auch Frau Harris wird natürlich den Teufel tun und Wall Street trotz aller Wahlkampfparolen gegen Wall Street, die sie ablässt, natürlich auch nicht am langen Ende ihres Armes verhungern lassen. Man braucht natürlich nach für Wall Street, ist ja auch ein Machtapparat, das wissen wir auch, der Aktienmarkt, und Frau Harris weiß natürlich auch, das ist ja auch ihre Absicht. Man will ja noch mehr Leute an die Altersvorsorge heranbringen in Aktien, und dann kann ich ja keinen schlechten Aktienmarkt gebrauchen.
Du hast gesagt, möglich DAX 20.000 Punkte bis Jahresende. Wird auf jeden Fall spannend, gerade wenn die US-Wahl durch ist, dass dann vielleicht wirklich ja die letzte Unsicherheit raus ist. Bei den Zinsen haben wir jetzt ja auch einen relativ klaren Weg, haben jetzt auch endlich damit angefangen. Da haben ja viele ewig drauf gewartet, bis endlich mal die Zinsen fallen in den USA. Trotzdem, wo sollen denn die steigenden Kurse jetzt so stark herkommen? Denn jetzt komme ich mit dem Klassiker, das ist doch eigentlich schon alles längst eingepreist, oder?
Nein, das ist nicht alles längst eingepreist. Der DAX hat natürlich nicht nur zyklische Elemente. Ja, ich komme gleich noch auf den MDAX, der vielleicht für mich noch attraktiver ist oder definitiv attraktiver ist, oder europäische Small und Mid Caps. Natürlich immer noch zyklische Elemente. Und wenn die Weltkonjunktur anspringt, die jetzt nicht besonders gut läuft, sind wir ehrlich. Ja, aber wenn da die Zinswende weltweit dazu führt, dass man dann doch optimistischer wird, dann ist nach wie vor ein DAX natürlich in der Lage, auch weiter zu steigen. Wenn es dann nicht 20.000 werden, dann muss ich hoffentlich auch Ostern oder Karfreitag nicht ans Kreuz, aber ich halte die Stoßrichtung für wichtiger. Mir wäre es aber lieber, an der Stelle auch zu sagen, hast du auch zum DAX gefragt, die kleineren Werte, da sehe ich mehr Schmackes. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bis zum Jahresende, aber durchaus mit Fernsicht, weil die einfach noch sehr günstig sind, weil die einfach vom Potenzial her, von ihrem Know-how toll sind, die sind toll aufgestellt, die braucht man weltweit, wenn die Rahmendaten, die Standortfaktoren aufgebaut werden müssen, verbesserte Standortbedingungen in Amerika, in Indien oder wo auch immer in der Welt, da können die natürlich dann zeigen, was sie drauf haben, und die würde ich dann sicherlich viel stärker nach vorne setzen als die Großkopferten, die großen Werte in Deutschland, Europa oder Amerika.
Hast du da bestimmte Branchen noch im Blick oder rechnest du mit einem
Man kann anfangen
breiten Aufschwung?
mit den Immobilienaktien, man kann anfangen mit den Versorgern, also man kann aber auch mit den Gesundheitsaktien, mit Konsum anfangen, aber natürlich auch die typischen zyklischen Branchen, Ausrüster, der Maschinenbau oder Elektrotechnik. Chemie braucht ein bisschen länger, das ist immer so eine Energiefrage, wobei ich auch sagen muss, selbst die energieintensiven Chemiekonzerne oder Unternehmen in Deutschland, die schauen ja, wo sie auch bleiben können, weil ja im Augenblick offensichtlich nicht jeder in Berlin gemerkt hat, dass die Wahlen verloren gegangen sind.
Die Weltkonjunktur müsste anspringen oder könnte anspringen. Also wir haben jetzt gerade keinen Boom. Da warten wir aber eigentlich schon ziemlich lange drauf. Und die Frage ist ja, du hast gesagt, China, es ist ja gerade eine Katastrophe. Also überspitzt kann man sagen, die Chinesen kaufen nichts mehr. Konsum ist sehr, sehr schwach. Wo soll es herkommen? Du klingst ja auch nicht gerade super bullisch für China.
Nein, für China überhaupt nicht, weil gerade die Binnenkonjunktur ist natürlich in schlimmem Zustand. Da müssen wir uns gar keine Fragen stellen. Nochmal, die Planwirtschaft funktioniert nicht. Und diejenigen, die Unternehmen, die ja in China Gewinne machen, Umsätze machen, holen das Geld ja zurück, die lassen es ja nicht da. Das heißt, China ist auch nicht mehr so attraktiv als Standort, da wird auch weniger investiert. Aber es gibt natürlich New Kids on the Block, ja. Die Inder werden immer stärker hervorgehoben. In Südamerika sind es die Brasilianer, die Mexikaner, übrigens auch vor der Haustür der Amerikaner hat man nicht so große Anfahrtswege. Vietnam, Südkorea sowieso, Japan wird sehr stark auch mittlerweile als Investitionsstandort genommen. Und überhaupt eben die Tatsache, dass sich die Welt anstrengt, die Produktionskapazitäten effizienter zu gestalten, Rationalisierung mit KI, dass man gerade, die ganze Welt macht ja mittlerweile auf Industrie. Es war ja früher nur, ich sag mal, Deutschland, vielleicht Japan noch, dass die ganze Welt macht ja wieder auf, wir wollen wieder die gesamte Nahrungsketten auf eigenem Land haben, gerade auch die Amerikaner, nehmen KI, die Reindustrialisierung, die Banken, alles quasi in einer Hand in Amerika haben. Das sorgt natürlich dafür, dass hier wirtschaftspolitische Impulse kommen. Die Zinssenkungen sorgen dafür, dass die Amerikaner sich verschulden können. Die Kreditkartenschulden werden milder. Es wird wieder mehr investiert, gerade auch von eben den kleineren Werten, die ja deutlich fremdkapitallastiger sind. Wo man also vom Staat her, machen die Amerikaner ja pfiffig, wenn der Staat Seed Money gibt, sagt man so schön, oder anfängt zu investieren, dass die anderen Privaten draufspringen können. Das ist natürlich dann auch einfacher darstellbar. Und da man das in Amerika relativ schnell kann, umschichten in günstiger Kredite, ist das auch nochmal ein Faktor, um die Weltkultur nach vorn zu bringen. Das passiert jetzt nicht über Nacht, aber Börse bezahlt Zukunft. Bin gerne bereit, 5 Euro ins Phrasenschwein zu stecken, aber die Sichtweise ist schon da. Und wir sehen ja durchaus schon beim Russell 2000 oder auch bei European Small Midcaps, dass man schon mal versucht, da ein bisschen den Anschluss zu den Großkopferten zu halten.
Die 5 Euro nehme ich dir beim nächsten Mal ab, wenn du in München bist. Keine Angst, ist notiert. Spaß beiseite mit China, da vergeht ja dem einen oder anderen das Lachen. Sehr wichtig für die Weltwirtschaft. Glaubst du, das Ding ist jetzt erstmal auf absehbare Zeit durch, also auf die nächsten 15 Jahre?
Also wir haben ja diese Auseinandersetzung Westen gegen China vor allen Dingen und Europa macht ja mittlerweile auch mit, um die Abhängigkeit runterzufahren. China bleibt schwierig, weil China nicht bereit ist, von der Planwirtschaft Richtung Marktwirtschaft abzurücken, weil China auch sicherlich gemeinsame Sache mit Russland macht. Das kann man natürlich auch in Amerika genüsslich auskosten und je nachdem, wer die Wahl gewinnt, sollte es Donald Trump werden, das haben wir schon besprochen, wird er den Krieg beenden und versuchen, die Russen aus dieser Beziehung mit China rauszuholen, damit China noch mehr geschwächt ist. Das ist das eigentliche Ziel. Das macht er nicht, weil Herr Putin sein Buddy ist, sondern das machen sie, um die Chinesen noch mehr zu schwächen. Es gibt sicherlich bei den BRICS-Staaten ja auch viele, die zwar offiziell, ich sag mal, Amerika-Hasser sind, aber wenn man Geld damit verdienen kann, auf einmal ganz anders reden. Ja, und es spricht dafür, dass China, wenn sie nichts ändern, schwach bleibt. Es ist, was fällt weg, es ist nicht mehr der billigste Produktionsstandort, Produktionsstandort in der Welt, da gibt es mittlerweile andere. Es ist eine Blackbox, was Informationen angibt, was da überhaupt läuft. Man muss immer Angst haben, dass man kontrolliert wird. Man muss immer schauen, dass nicht Patente nach wie vor gestohlen werden. Warum sollte ich nach China gehen, wenn es beispielsweise nebenan Indien gibt?
Also für dich auch investmenttechnisch unattraktiver, also es ist natürlich bewertungstechnisch eine historische Chance, aber die Frage ist natürlich, gab es schon sehr viele, die dann keine wurden. Also
ich habe nichts gegen Bewertungen, aber was billig ist, kann immer noch billiger werden. Ich könnte mir das natürlich auch mit meinen Small Cap Werten in die Schuhe schieben, aber da sehe ich ja die Substanz. Ich sehe in China im Augenblick keine Substanz. Weder politisch noch von der Informationsweitergabe noch was ist da im Augenblick, was nicht andere auch können. Das sind kluge Menschen, das sind fleißige Menschen. Das würde ich nie in Abrede stellen, ja. Aber es fehlt eben der Nährboden und Sozialismus war, ist und bleibt Mist.
Sie machen aber schon auch Sachen richtig. Zum Beispiel setzen Sie unsere Autobauer ganz schön unter Druck mit BYD und Co. Also da ist dann doch zumindest in Teilbereichen anscheinend eine Substanz da, beziehungsweise bei uns ist weniger Substanz da. Volkswagen, siehst du kritisch gerade, wie schätzt du die Lage ein?
Ja, nochmal zu den billigen Autos aus China. Kann ich natürlich auch negativ auslegen. Warum machen sie das? Weil sie zu viel davon produzieren im Land und keiner die Autos kauft, also versuchen sie dann möglichst günstig zu verscherbeln. Ich sage aber auch, es sind mittlerweile gute Autos, es sind nicht die sogenannten japanischen Reiskocher der 70er Jahre, denen man beim Rosten zuschauen könnte. Und klar, damit greifen sie logischerweise auch den Massenmarkt an. Und da haben wir ja auch VW bei uns vor allen Dingen, die natürlich dann teurer sind im Vergleich. Und genauso wie man, du kennst das noch, vor ein paar Jahren gesagt hat, keiner kauft ein Dacia. Offensichtlich macht man das mittlerweile. Und in einer Welt, die ja wirtschaftlich schwieriger wird, solange man Auto fahren kann, wäre man auch bereit, ein Auto aus China zu nehmen. VW, ja, ich meine, das fehlt zuerst mal die Planungssicherheit natürlich auch von der Regierung. Wo wollen wir hin? Also das Hü und Hot, Verbrennermotor vielleicht dann doch oder E-Mobilität, ja, oder auch eingeschränkt wieder. Das ist ja mittlerweile eine bewusste Vernebelungsaktion, muss man sagen. Und dazu kommt natürlich, dass VW natürlich hohe Kostenstrukturen hat. 8 Werke in Deutschland mit hohen Löhnen, die ich jedem gönne, um Gottes Willen. Aber die sind natürlich, wenn man nicht effizient genug arbeitet und wenn man nicht die Rahmendaten der Politik vorgesetzt bekommt, nicht zu erfüllen längerfristig. Da muss man auch überlegen, leider, ob man Firmen schließt oder auch die Garantien, was Arbeitsplätze angeht, einfach aufgibt, weil es der Konzern einfach nicht mehr kann. Die Alternative wäre ja, man würde im Ausland produzieren, aber hat immer noch diesen Heimatbias, das wird schwierig werden. Aber wenn man jetzt unternehmensseitig dann sagt, wir gehen noch mehr ins Ausland, wir wollen, wo man auch vielleicht den Verbrennermotor weiterentwickelt, ja, was müssen ja alle Länder machen, die Autotechnik machen, die Autokultur haben, die machen auf E-Mobilität, die gucken aber auch, wie man den Verbrennermotor weiterentwickeln kann. Und das ist bei uns ja nicht klar. Also der Nährboden ist nicht da. Also da muss ja erstmal was passieren von der Industriepolitik, von der Energieplanung her. Die Energiekosten sind zu teuer. Wenn ich jetzt heute gehört habe, dass so mancher in Berlin sagt, die Gaskrise ist vorbei. Ja, was ist denn da vorbei?
Ja. Also bei VW siehst du eher schwarz. Ich meine, die politischen Einflüsse, die werden jetzt nicht verschwinden. Also die Regulierung durch EU und Co., dann das VW-Gesetz, Niedersachsen hat da den Daumen drauf. Es wird schwierig, oder? Also, dass man das komplett auf links dreht.
Ja, aber nun, ein Konzern muss natürlich reagieren und sagen, was mache ich jetzt? Jetzt wird keine Politik einem Konzern dazu zwingen können, ihr bleibt jetzt unbedingt hier in Deutschland, egal was ist, oder aber man zahlt Subventionen, auch ein bisschen 10 Milliarden frei geworden. Ne? Vielleicht kann man da ja mal denken, ob man das dann Richtung Wolfsburg dann schickt, aber das ist ja an sich keine Politik, die Sinn macht. Man sollte eher die Standortfaktoren verbessern, damit man gerne hier bleibt, auch ohne, dass man dafür Geld bezahlt. Ist ja interessant, dass Intel das dann in Magdeburg nicht macht und wie ich finde, in 2 Jahren auch nicht macht. Wenn nicht nochmal die Schatulle des Bundesfinanzministers dann nochmal aufgemacht wird und man eher in anderen Ländern gibt, wo man nicht diese Unterstützung bekommt, aber offensichtlich sagt, da sind die Standortbedingungen besser. Siehe Irland oder auch Amerika selbst. Daran muss sich etwas ändern, nicht daran, dass man etwas subventioniert, weil natürlich VW ist ein Vorzeigeunternehmen ist. Höchste Industriekultur in Deutschland genießt gerade im Automobilbau, aber der Konzern wird reagieren. Und das macht dann seine Ertragsbilanz, Gewinn-Verlust-Rechnung natürlich besser. Und das wird sich dann natürlich, wenn es so sein sollte, auch börsentechnisch dann niederschlagen. Das ist immer so grundsätzlich, wenn die Unternehmensgewinne stimmen, wenn der Aufbau, die Substanz stimmt, kann man jedes Unternehmen, jeder Branche nehmen, das sieht das natürlich sehr positiv aus.
Jetzt sind ja so Aktien wie VW, auch andere, himmelschreiend billig. Würdest du jetzt kaufen oder würdest du sagen, ich lasse lieber die Finger davon? Ist jetzt keine Anlageberatung, aber ist das für dich kaufenswert, überlegenswert, solche Aktien wie VW gerade?
Ich muss bei jedem Unternehmen natürlich sehen, was wird da jetzt gemacht? Was wird an Strategien ergriffen, um da rauszukommen? Und wenn das passiert, wenn die Chancen ergriffen werden, dann ist man wie bei jedem Unternehmen auch bereit, da genauer hinzuschauen. Die Premium-Marken bei uns, die haben ja ein Eigenleben, die haben immer noch diese Legende. Aber wenn ein Unternehmen bereit ist, sich zu verändern und damit eben jetzt rein aus Börsensicht, wir reden jetzt nicht über den Standort, sich zu verbessern, dann wird sich jedes Unternehmen auch nach so einer langen Delle auch wieder nach oben schaffen.
Überspitzt gesagt, zwei Regionen laufen gerade nicht so rund. Über China haben wir schon gesprochen, auch Europa, Deutschland. Ist da die Regulierung ein Grund? Jetzt regulieren die Chinesen natürlich ganz anders als wir, aber trotzdem, ist da zu viel Staat drin?
Ja, wir versuchen alles klinisch reinzumachen. Wir wollen das Gute, das moralisch nach vorne kehren. Da ist jetzt zunächst mal nichts zu sagen. Nur das Problem, wenn die anderen es nicht so machen. Also man muss auch mal fünf Grad sein lassen können. Man kann nicht alles in letzter Konsequenz festlegen. Und so mancher, der in Brüssel warm sitzt, seine Apanagen bekommt, aber vielleicht nicht weiß, was in der Industrie läuft, ja, den kann man dann vielleicht keinen Vorwurf machen, aber man muss ihnen einen Vorwurf machen, weil ich muss ja in die Landschaft gehen, ich muss ja zu den Firmen gehen oder ich muss ja gucken, was läuft. Also dieses Abgehobene ist natürlich nie positiv von Politikern. Wir machen zu viel, wir regulieren zu viel, ja, und hoffen, weil wir, was weiß ich, 500 Millionen Menschen haben, würden damit die Welt beeindrucken, tun wir überhaupt nicht. Was auf der Strecke bleibt, ist das, was wir vor 10 Jahren mal versprochen haben, dass wir der effizienteste, wettbewerbsfähigste Kontinent der Welt werden. Das ist, ich bin Rheinländer, das kann man im Karneval bringen, ja. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Wie soll es denn funktionieren? Die anderen laufen weiter und wir bleiben stehen. Ja, in KI, natürlich kann man KI auch mit ethischen Fragen behandeln, das muss man auch machen, aber nicht nur ethisch. Und wenn man dann sieht, dass ja dann wieder Vorschriften gemacht werden in der EU, wie man mit KI umzugehen hat, was wir in Unternehmen machen, nicht nach Europa gehen, die gehen woanders hin. Die gehen dann vor allen Dingen in die USA. Asiaten sind da, gerade China ist dann zu unsicher, die gehen dann in die USA, wenn sie was können. Da finden sie einen Nährboden, der dann auch KI möglich macht. Ich rede aus Börsensicht, dass das Probleme auch gibt, müssen wir nicht drüber reden, aber ich kann nicht nur Neuentwicklungen, ich sag mal, wie die Maschinenstürmer damals bei der Einführung der Weber-Maschinen direkt mal, wollen wir nicht haben. Man muss damit offensiv umgehen und sagen, wie können wir die damit verbundenen Probleme lösen, ohne die Sache an sich aufzugeben, denn die wird kommen. KI hält niemand auf.
Du hast vorher gesagt, die Ampel hält leider noch durch bis zum Ende. Vor 2-3 Wochen gab es eine Umfrage beim ZDF. Wunschkoalition, 0% hat die Ampel da bekommen. Also nicht gerade beliebt. Ich glaube, das ist nicht übertrieben. Man merkt es auch im Alltag, dass viele Menschen unzufrieden sind. Wie hältst du das denn noch aus?
Ja, was soll's aushalten? Natürlich, unter normalen Bedingungen wäre eine Regierung, eine Unternehmung, würde sie an der Börse abgestraft, im Kurszettel genommen. Aber das ist ja bei politischen Parteien nicht so. Und sehen aus, will niemand natürlich sterben, aber bei Neuwahlen nur, es bringt ja nichts. Und wenn du mich fragst, welche Konstellation ich gut fände, das wäre die große Koalition. Ich meine, die Union braucht ja Kanzlerkandidaten, die haben sie jetzt ja, aber die braucht natürlich eine Koalition. Und es muss eine Koalition sein, die wirtschaftlich wieder bis 3 zählen kann. Machen wir uns jetzt vor. Denn ohne Wirtschaft kriegen wir es alles nicht mehr hin, können wir keine Sozialleistungen zahlen. Und wenn es Parteien gibt in Berlin und sonst wo, die selbst bei katastrophalen Niederlagen meinen, sie könnten so weitermachen, fällt mir nichts mehr ein. Das haben wir schon oft genug hier besprochen. Erst das Land, dann die Partei und dann die Person. Daran hält man sich aber nicht. Und würde eine FDP jetzt springen, ich weiß nicht, was würdest du machen, wenn du jetzt Herr Lindner heißen würdest, ja? Ich würde wahrscheinlich springen, um einfach dem Untergang zu entgehen. Wenn es eine große Koalition gäbe, dann hätte die SPD ja immer noch den Hut auf und könnte dann fleißig im nächsten Jahr profilieren. Das sind so Gedankenspiele, die man ja durchaus hätte. Gibt es vielleicht einen anderen Kanzlerkandidaten der SPD, der populärer ist? Auch das muss man ja überlegen. Aber dieser Stillstand, das hatten wir in Deutschland nie, nie, nie. In einer Lage, wo ja alles lichterloh brennt und die Feuerwehrzüge darüber diskutieren, ob die Gummireifen nicht umweltschädlich sind. Also das kann nicht richtig sein.
Um das Thema abzuschließen, es ist aber schon nicht mehr 5 vor 12, 3 vor 12, oder? Die Deutsche Bank hat vor kurzem Industrieproduktion klares Statement abgegeben, so schlimm war es eigentlich noch nie. Industriearbeitsplätze gehen reihenweise verloren, die Insolvenzen steigen. Also es sieht schlecht aus und politisch ist man jetzt auf dem Weg, dass man dann irgendwann, wenn es so weitergeht, auch in so einer gewissen Unregierbarkeit vielleicht sogar noch landet. Also es braucht mehr wirtschaftliche Vernunft, oder? Dringendst.
Ja, und die kommt ja mittlerweile ja auch in der Bevölkerung an. Du hast ja die entsprechenden Umfragen noch zitiert, damit hier wieder was nach vorne geht. Denn das ist ja schlimm, wenn Firmen ja abwandern. Die nehmen ja auch Zulieferer mit. Ist nicht so, dass da mal einer geht, ja, wie im Kinosaal, wenn einer, der Film gefällt einem nicht, der steht auf und geht. Nein, da gehen andere eben auch. Und wenn andere gehen, dann sagen andere, müssen wir ja auch gehen, alleine, weil offensichtlich die Konkurrenzfähigkeit nur dann gewährleistet ist, wenn ich auch ins Ausland mitgehe. Das ist ja der springende Punkt. Und warum sollten die jetzt zurückkommen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also muss man Patex-Funktion, sei es einer Regierung oder wer es immer macht, natürlich auch die Unternehmer selbst, aber vor allem die Rahmendaten so stellen, dass die Unternehmen hier festgeklebt bleiben, sagen, hier bleiben wir gerne. Sonst ist ja unser Wohlstandsgeber, das ist die Industrie, das ist nicht der Dienstleistungssektor. Ja, der wird zwar größer, aber ich sag mal, der Schmackes, ja, der Wumms, würde jetzt sein Kanzler sagen, der kommt natürlich von der Industrie und so weiter. Und was ist denn damit gewonnen, wenn VW hier vielleicht irgendwann mal ganze Firmen schließt, ja, ganze Fabriken schließt? Also das ist ja verheerend, was hier läuft, alleine von der sozialen Ordnung her. Wer will denn das? Also ich muss mich mal zwicken, ob das alles Realität ist. Ja, das ist Realität. Und ich habe überlegt, ist das übertrieben? Nein, es ist nicht übertrieben. Insolvenz, das passiert halt, weil die Wirtschaft nicht gut läuft. Aber das Abwandern, das ist also die Qualität, die eigentlich den zukünftigen Wohlstand schaffen soll, wenn die abwandert, ja, das kann nicht gut sein. Für ein Unternehmen an der Börse ist das fast egal. Die machen ja sogar mehr Punkte, wenn sie im Ausland produzieren, weil sie dann mehr verdienen. Aber ein Standort hier, der wird ja kaputt gemacht. Und damit wird Europa auch kaputt gemacht, weil Deutschland immer noch natürlich der stärkste Stier im Stall ist. Ja, wobei wir aufpassen müssen, dass der Stier nicht kastriert wird.
Kommen wir zu was Erfreulicherem, nämlich Gold. Das läuft wie geschnitten Brot schon länger. Geht da jetzt tatsächlich noch mehr?
Ja, da geht noch mehr. Es kommt das dumme Argument, dass Gold nicht beliebig vermehrbar ist. Ist aber was dran. Nächstes Argument ist natürlich, die Zinsen sind nicht mehr so hoch. Ist Gold eine Absicherung? Nächstes Argument, bei vielen Notenbanken von Ländern, die jetzt nicht mehr alles auf US-Staatspapiere setzen, ja, sondern eben harte Ware haben wollen, die nicht bereit sind, Amerikas Defizit zu finanzieren, die gehen weiter in Gold. Der Bann ist auch gebrochen, charttechnisch, als wir das schon länger her die 2000er-Mark hatten, da ist jetzt auch Luft nach oben. Das sieht ja jetzt auch jeder. Aha, da passiert was. Wie oft haben wir uns eine blutige Schnauze geholt an der 2000er-Marke. Jetzt brauchen wir kein Pflaster mehr. Und das sorgt natürlich dafür, dass es auch breitere Anlegerkreise und Notenbanken sowieso in Gold investieren. Ja, also ist das weiterhin längerfristig gute Chancen. Von daher bleibe ich auch ein Goldkirchen.
Was müsste denn jetzt in den kommenden Wochen passieren, damit du sagst, Keller, Asbach, ich werde zum Bären?
Was müsste passieren? Es müsste, was hoffentlich nicht passiert, ein großer militärischer Konflikt kommen, glaube ich aber nicht dran. So viel Vernunft haben alle der Regierung offensichtlich noch, zum Glück. Also ich sehe keine Eskalation. Die Konjunktur schmiert ab, die Inflation ist aber trotzdem noch so stark, dass dieser Zinssenkungstrend nicht passieren könnte. Europa wird unregierbar, weil es ja in einigen Ländern hochgeht, wobei da hätten wir immer noch Amerika oder Asien, ja. Aber ich sehe es wirklich nicht. Ich gelte natürlich als der permanente Optimist, aber ich kläre es ja auch immer im Gespräch immer ab, wo machen wir Denkfehler oder wo muss man nochmal Aspekte bringen. Aber ich sehe zum Beispiel die geopolitischen Konflikte nicht. Ich sehe keinen Einmarsch der Chinesen in Taiwan, weil sie sich damit selbst als kaputt machen. Ich sehe keine Eskalation im Nahen Osten, obwohl es schlimm genug ist, was da passiert. Also jetzt keine weltweite Eskalation deswegen. Ich sehe, dass alles getan wird, um die Krisen klein zu halten. Und es bleibt natürlich, dass neben dem Asbach im Keller, was du erwähnst, immer noch der feste Glaubensgrundsatz, wo die Not am größten ist, die Geldpolitik am nächsten. Sie wird sofort die Dinge stabilisieren. So eine Finanzkrise, was eben die Verschuldung angesprochen hat, die ist epochal. Machen wir uns nichts vor. Es wird ja noch schlimmer von den neuen Schulden, gerade in Amerika, egal wer es denn macht. Aber offensichtlich, solange einer da ist, der sagt, ich halte die Hand drauf auf den Deckel, der geht nicht hoch, der überkochende Deckel oder der Hochdruckdeckel. Ja, machen wir das Beste draus. Es wäre verkehrt, mit Blick auf die aktuelle Marktlage zu sagen, ich halte mich zurück, ich gehe in Zinspapiere. Noch zwei Sätze übrigens zur Inflation. Ich war ja in Amerika, das sage ich immer wieder. Ja, die Inflationsraten da, wer die als richtig erachtet, ja, schamlos gelogen. Also, wenn man sieht, was alles teurer geworden ist, ja, und ich bin niemand, der jetzt besondere Luxusgüter kauft, ganz normale Dinge des alltäglichen Lebens in Florida, wenn ich da einkaufen gehe, oder es ist unfassbar, wie die Preise gestiegen sind. Da kommt man mit der Inflation nicht hin. Übrigens, das sagen alle Amerikaner mir auch, ja. Die sagen auch, da glauben wir nicht dran, das wissen wir. Aber Inflation ist was Schönes, warum? Es frisst die Staatsverschuldung auf, das haben wir oft genug besprochen. Und es hilft natürlich dann auch, wenn man private Schulden hat, dass dann, naja, das Leben gar nicht so schwer ist. Inflation hilft einem und hilft natürlich auch dem Investieren in den typischen drei sachkapitalistischen Anlageklassen: Gold, also Edelmetalle, Immobilien und vor allen Dingen Aktien.
Wenn man die Preise im US-Supermarkt sieht, da fragt man sich teilweise schon, wie das alles noch funktionieren kann. Das ist schon enorm, oder auch wenn man essen und trinken geht. Aber es funktioniert schon lange und es funktioniert immer noch. Zur Rezession vielleicht noch ein Gedanke. Du bist ja jetzt ein erfahrener Börsenhase, sage ich mal, alter Börsenhase. Braucht es da nicht immer einen Auslöser? Weil oft wird das so hingestellt, so ja, die Rezession fällt dann einfach irgendwann vom Himmel, so Gott gegeben. Braucht es für so eine Rezession dann nicht irgendwie einen gewissen Schock oder muss da nicht irgendwas gewaltig schieflaufen? Weil manchmal wird so getan, so ach ja, irgendwann ist dann einfach, macht's Schnicks und dann ist die Rezession da. Wie schätzt du das ein?
Ja, das hat es auch schon gegeben, aber von daher Präventivmaßnahmen, die Sicherheitszinssenkungen, die wir gesehen haben, die weltweiten Zinssenkungen, die weltweit massiven auch Neuverschuldungen, um das Ganze auch zu stemmen und so weiter, das hatten wir ja früher so nicht. Ja, also von daher spricht das schon dagegen. Wie gesagt, auch da kann ich mich irren. Es mag auch mal dann eine kurzfristige Rezession geben, aber die wird dann relativ schnell bekämpft, weil es klingt immer so blöd, aber wir können uns keine wirkliche Rezession mehr erlauben. Also wenn man das zulässt, da kommen ja andere Probleme auch. Da wird man auch überlegen, naja, jetzt haben wir mal eine Rezession, jetzt gucken wir doch mal, was noch im Argen ist. Das ist ja dann ein Kettenschwanz. Gerade wenn die Euphorie weg ist oder wenn die Stimmung schlecht wird, guckt man auch ganz viel kritischer auf Dinge, die umher sind. Also wir haben gar keine andere Chance, das weiterzumachen. Jetzt kann man sagen als Zuhörer, Zuhörerin, naja, so viel Optimismus, ist das denn angebracht? Was sollen wir denn machen? Ich schaffe es immer nur, meinen Mikrokosmos im Griff zu halten. Mit Blick auf die Aktienmärkte kann ich mich da grundsätzlich nicht beklagen. Ich muss sehen, dass mein privates Umfeld intakt ist, dass ich mit dem Nachbar spreche, dass der die Katze und Hund hütet, wenn ich mal nicht da bin. Das sind die Dinge, auf die ich dann Wert lege. Aber im Makrokosmos, das ist vielleicht der rheinische Fatalismus, aber dass man sagt, ich muss Dinge auch mal so akzeptieren und versuche für mich im Mikrokosmos das Beste daraus zu machen. Ja, überlegt mal die Überschuldung der Welt oder die Probleme, sind das 2008 allen klar. Hätten wir seit 2008 auf Aktien verzichtet, dann bräuchte ich aber eine ganze Mannschaft, die mir dann meine Tränensäcke hinterher trägt.
Nee, ich finde Fatalismus gut, weil das ist ja oft, dass man macht sich verrückt, fühlt sich für alle Probleme verantwortlich, zerdenkt die Sachen und unterm Strich kommt dann meistens nichts Sinnvolles dabei raus. Ganz kurz noch zu den Rohstoffen. Ölpreis, vor einem halben Jahr hatten ja noch alle Angst, dass der Ölpreis durch die Decke geht wegen Nahost, dass das der Inflationstreiber wäre. Zuletzt Ölpreis massiv zurückgekommen, auch Kupfer und Co. nicht wirklich gut gelaufen. Deutet das auf eine massive Wirtschaftsschwäche nicht hin oder was
Haben
sind
wir
da die
ja, wir haben
Gründe?
ja. Ölpreis muss man natürlich sagen, der geht nicht durch die Decke, weil, das habe ich eben mit den geopolitischen Krisen gemeint, die nicht hochgehen. Die Saudis, das haben wir auch schon hier besprochen, die halten unten den Karton relativ ruhig. Natürlich, da sieht man auch überall Free Palestine in allen Schaufenstern, aber die haben trotzdem kein Interesse daran, dass da unten Unruhe ist, weil dann ihr Wirtschaftsstandort längerfristig nicht funktionieren kann. Das hilft natürlich. Natürlich, wenn die Wirtschaft schwach ist, wenn China schwach ist grundsätzlich, drückt das auch auf den Ölpreis. Aber ich kann genau das natürlich auch nehmen. Naja, wenn es günstig ist, dann ist es ja auch für den wirtschaftlichen Prozess wieder attraktiv. Ist sozusagen ein Leitplankensystem, wenn die Rohstoffe runterkommen, auch der Kupferpreis. Natürlich, Golf sage ich schon, Gold läuft im Vergleich zu Kupfer besser, was auch so ein Rezessionssignal ist. Aber die will man nicht haben. Und deshalb tun alles dafür, dass es nicht so weit kommt.
Also halten wir fest, eigentlich braucht es nur ein bisschen eine bessere Wirtschaft. Das wird schon reichen, um die Kurse zu treiben. Denn
in Deutschland für mich, auf jeden Fall. Also ja, nicht groß und treiben, das machen die anderen.
Global ja. Haben wir auch jetzt keinen Boom. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. China läuft nicht. Also da haben wir Luft nach oben. Und ja, wie würdest du abschließend die Stimmung an der Börse einschätzen? Also ich nehme immer noch auch sicherlich unter diesem Interview viele Skeptiker wahr. Also eine Euphorie haben wir noch lange nicht, oder?
Was ja auch gut ist, dass nicht alle jetzt, ich sag mal, nur noch wie die Honigkuchenpferde über Honigkuchenpferde? Honigkuchen, wie nennt man das, Pferde?
Ich glaube, stimmt schon, Pferde. Ja, doch.
Über die Straßen laufen und vor lauter Aktienengagements nicht wissen, was sie sich noch an Luxusgütern kaufen sollen. Ist auch gut, wenn das die Stimmung immer noch etwas bedeckt ist. Wir haben ja auch Probleme. Es ist ja auch so, dass man immer, wenn man Nachrichten schaut, natürlich am liebsten denkt, war mal anders früher, ne? Aber diese Stabilität, die da ist, diese, ich sag mal, diese begrenzte Euphorie, ja, trotzdem dieses Zuvertrauen, das lasse ich mir nicht kaputt machen. Und wie oft wurde mir in Diskussionen gesagt, bist du alles kaputt? Ja, aber nochmal, ich mache das Beste draus. Und solange wir eben noch halbwegs damit umgehen können und damit leben können und die Vorteile eines Lebens, die wir immer noch haben, auch in Deutschland genießen können. Was soll ich denn machen? Nochmal, tätna meyoti, Jana. Das heißt übersetzt, mach das Beste aus dem, was du findest. Und dann ist es auch in Ordnung. Mehr kann man nicht tun.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Robert. Herzlichen Dank dir.
Mario, ich danke dir. Alles Gute.
Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir bekommen einen Daumen nach oben und sind natürlich sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch skeptisch seid, ob ihr schon euphorisch seid oder was ihr so wahrnimmt in eurem bekannten Freundeskreis. Gerne kommentieren und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, Robert. Danke euch. Wir sehen uns raus.